In der Predigt heute Morgen möchte ich einen Abschnitt aus dem Römerbrief aufgreifen. Ein Abschnitt, der in seinem großen Zusammenhang so eine Sichtweite zu dem Gott, zu dem Volk Israel, zu dem Volk Gottes beschreibt. Genauer gesagt, Paulus gibt in diesem größeren Abschnitt, drei Kapitel sind das im Römerbrief, er gibt eine Antwort auf die Frage, was es denn bedeutet, dass das Volk Israel aus Gottes Perspektive auserwählt wurde und was es seit Jesus eben nicht mehr bedeutet. Und innerhalb dieser drei Kapitel, da gibt es einzelne Abschnitte, die nicht nur bezogen sind auf dieses Volk Israel, sondern weitergefasst sind. In gleicher Weise sozusagen uns heute gelten. Und die auch dann für Juden gelten. Und einen solchen Abschnitt möchte ich heute Morgen in der Predigt mal herausgreifen. Wahrscheinlich wird es heute Morgen nur der erste Teil sein und in der nächsten Predigt dann der zweite Teil. Er steht in Römerbrief Kapitel 10. Im Römerbrief Kapitel 10. Ab Vers 9. Dort heißt es dann, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der an ihn glaubt, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit. Jesus ist der Herr. Mit diesen Worten, glaube ich, so kann man diesen Abschnitt aus dem Römerbrief auch überschreiben und ihn zusammenfassen. Jesus ist der Herr. So kurz diese Aussage ist, so fremd, meine ich doch, ist sie heute vielerorts geworden. Nicht nur gesellschaftlich allgemein, sondern auch, ich sage sie mal ein wenig provozierend, auch im christlichen Umfeld ist sie vielerorts zu etwas, naja, mal vorsichtig gesagt, doch etwas leer geworden, eine Aussage geworden. Eine verarmte Hülle, vielleicht auch eine Floskel, die man so daher sagt, in wie vielen Liedern vielleicht singt. Klar ist, Paulus meint nicht nur eine Anrede, er meint ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das mehr ist als ein gesprochenes Wort. Ein Bekenntnis mit einer persönlich tiefgehenden Verbindung zu dem eigenen Leben. Ein Bekenntnis, das im eigenen Leben wirklich verwurzelt ist, beheimatet ist, das aus dem eigenen Leben herauskommt. In unserem Alltag kommt der Gedanke, dass jemand Herr ist, naja, selten vor. Vielleicht im Zusammenhang, dachte ich, mit der Arbeitswelt. Okay, die Anrede Herr und Dame, das gibt es vielleicht noch. Im Zusammenhang der Arbeitswelt ist mir das eingefallen. Da gibt es einen Dienstherrn, zumindest bei Leuten, die nicht selbstständig in bezahlter Arbeit sind. Da gibt es irgendjemanden, der Dienstherr ist. Ich weiß, wenn diese Begrifflichkeit auftaucht, Dienstherr im Zusammenhang mit Arbeit, dann ruft das bei dem einen oder anderen schon mal ein beklemmendes Gefühl hervor. So nach dem Motto, wenn mein Gegenüber bezogen jetzt auf mich oder auf dich als Angestellten dieses Wort in den Mund nimmt, dann hat das so einen fahlen Beigeschmack, der Dienstherr will was von dir. Es wird auf einmal zu trocken im Mund in dem Moment. Da steht irgendwas an. Offensichtlich ist die Erfahrungswelt eines solchen Dienstherrn hat aber nichts mit dem zu tun, was Paulus hier meint, wenn er von einem Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn spricht. Ich möchte mal versuchen, heute Morgen so in zwei Richtungen das auszulegen. darzustellen, also was dieser Begriff beinhaltet. Und da komme ich zuerst wieder hinein, in Anknüpfung an dem, was ich sage, Dienstherr, so ein Dienstgedanke. Ja, ein Dienstgedanke ist in dieser Begrifflichkeit drin, wenn ich sage, Jesus ist der Herr. Paulus eröffnet den Brief an die Römer, Kapitel 1, Vers 1, und er schreibt dort, diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, oder der ein Diener Jesu Christi ist, zum Apostel berufen und dazu erwählt, Gottes gute Nachricht bekannt zu machen. Aber da höre ich gar keinen bitteren Beigeschmack. Da höre ich keine Ängstlichkeit raus. Im Gegenteil. Paulus beschreibt sich hier in dieser Dienstaufgabe als jemand, der das Vorrecht hat. Der das Vorrecht hat, sein Leben in einer Aufgabenstellung zu sehen, dass er Gottes gute Nachricht anderen Menschen weitergeben darf. Das ist etwas ganz anderes als Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Nun weiß ich, sind in diesem Gottesdienst ja auch viele Menschen, die von sich auch sagen, ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Darf ich euch, darf ich es persönlich sagen, darf ich es dir mitgeben? Du stehst in einer ganz bevorzugten Aufgabenstellung. Du hast das Vorrecht, Botschafter Gottes zu sein. Sprachrohr Gottes, Hände Gottes, die in diese Welt hineinwirken. Ich meine, so als Christen, ich sag mal so, nudeln wir manchmal in unserem Leben so vor uns hin. Ich will damit sagen, wir haben so den Blick verloren, zu was Gott uns eigentlich gerne gebrauchen will. Ich mach mal so ein Beispiel. Heute Morgen saß ich bei uns im Wohnzimmer und ich guckte aus dem Fenster raus und ich sah meine Nachbarin. Ich habe mich gefragt, Lothar, wann hast du eigentlich für dieses letzte Mal die mit ins Gebet genommen? Ich habe im Blick, ich möchte gerne, dass sie irgendwann mal hier sitzt. Ich möchte gerne, dass sie zum Glauben an Jesus Christus findet. Ich möchte gerne, dass sie auch mal so richtig bekennt, dass Jesus der Herr ist. Aber ich nudel daran und ihr Mann auch. Aber ich nudel manchmal so daran vorbei. Also ich verliere es irgendwie aus dem Blick. Es geht unter im Alltag. Aber hier kommt es wieder ganz neu in den Blick, was es sein darf. Botschafter Gottes zu sein. Ich sag dir, heb den Kopf, wenn du diesen Jesus als Herrn bekennst. Heb den Kopf, denn du bist zum Botschafter berufen, zu jemandem, der befugt ist, befähigt ist, der ausgestattet ist, dass Gottes gute Nachricht bei dem anderen ankommt. Schau dir auch deine Berufskollegen, deine Mitschüler, schau sie dir an. Schau sie dir an unter dem Gesichtspunkt, als Christ hast du ihnen etwas zu bringen, du hast etwas zu sagen. Was nicht letztendlich auf deiner Weisheit beruht, sondern was auf Gottes Kraft beruht. Du hast ihnen eine Botschaft mitzugeben. Gott will durch deine Person vermitteln, dass er sie liebt, dass er einen Plan für ihr Leben hat und dass er auch ganz persönlich in ihr Leben treten will. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn ist ein Bekenntnis zu dem Gott, der deinem und meinem Leben Ewigkeitswert verleiht. Du bist dazu berufen als Christ. Der Dienstgedanke. Ein zweiter Gedanke, der mir bei der Predigt aber auch wichtig geworden ist. Im Griechischen steht hier für Herr, Jesus ist Herr, der Begriff Kyrios. Es ist der gleiche Begriff, der in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes immer dann verwendet wurde, wenn im Alten Testament der Gottesname selbst stand, Jahwe. Das muss ich ein bisschen erklären. Die Juden hatten eine sehr große Ehrfurcht auch vor diesem Namen Gottes. Und sie haben ihn eigentlich nicht ausgesprochen. Immer wenn der eigentlich kommen musste, dann haben sie so einen Ausweicher versucht. Aber nicht den Namen selbst aussprechen. Immer wenn der Namen geschrieben werden musste, selbst beim Schreiben, dann musste er ja geschrieben werden. Dann sind die Schreiber vorher aufgestanden und haben sich die Hände gewaschen. Und dann haben sie den Namen geschrieben. So eine Ehrfurcht vor dem, der Gott selbst ist. Wir kriegen das noch ein bisschen mit, wer so eine Luther-Übersetzung hat und schlägt das da mal auf, das Alte Testament, dann taucht öfter dieser Begriff Herr auf, in Großbuchstaben. Ja? Da steht im Hebräischen eigentlich der Gottesname. Und aus Ehrfurcht, darüber ist noch der Begriff Herr eingefügt worden, anstatt der Name. Da kommt das noch ein bisschen zum Ausdruck. Und Paulus spitzt das in dem Bibeltext, den wir hier haben, im Römerbrief, wenn er noch dran ist, da oben, lasse noch gerade mal erscheinen. Der spitzt das zu. In dem letzten Vers, in dem Vers 13, da heißt es dann, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Im Alten Testament steht dort, jeder, der den Namen Jahwe anruft, der Gottesname, der wird gerettet werden. Und was macht Paulus jetzt? Paulus bezieht das auf Jesus. Und wer das Ganze jetzt mit jüdischem Hintergrund liest, ich erinnere nochmals an den großen Zusammenhang, an dem hier Römerbrief Kapitel 9 bis 11 stehen, der liest hier, jeder, der Jesus als Gott anruft, wird gerettet werden. Ein Bekenntnis zu Jesus ist darum auch ein Bekenntnis zu Gott. Und zwar zu Jesus als Gott. Für den Juden war das ein Affront. Das ging absolut nicht. Wir können das an anderer Stelle im Neuen Testament nachlesen. Die jüdischen Oberen, die zerreißen dann ihre Kleider, wenn das auch nur in Anknüpfung kommt, in Anlehnung kommt. Paulus spitzt es hier zu, er selbst als Jude. Ein Bekenntnis zu Jesus ist ein Bekenntnis zu Jesus als Gott. Ich glaube, dass es auch in unserer Zeit manchmal ein Ärgernis ist. Ja? Jesus kann gerne derjenige sein, der kluge Reden gehalten hat. Jesus kann gerne derjenige sein, der gute Hinweise für die Lebensgestaltung gibt. Das darf er sein. Jesus darf auch derjenige sein, der mich vielleicht tröstet. Auch das darf er sein. Aber Jesus, der Gott, damit kommt doch ein Bekenntnis der Unvergleichlichkeit, ein Bekenntnis der Absolutheit zum Ausdruck. Der, der das bekennt, der es aus dem Herzen heraus als solches spricht, der sagt damit gleichzeitig, ich erkenne dich, Jesus, an und verehre dich, Jesus, als Gott. Nichts und niemand ist dir gleich. Der sagt damit inhaltlich auch, mein Leben ist von dir gewollt und letztendlich ist mein Leben durch dich geschaffen. Der sagt damit gleichzeitig, ich unterwerfe mich dir. Ist das unser Sprachgebrauch heute? Ist das unsere Denke? In unserer kapitalistischen Gesellschaft wird diese Realität, ich meine auch unter Christen, eher an den Rand gedrängt. Da wird aus Jesus der Herr eigentlich eher Jesus das Herrchen, der neben anderen auch mal zur Rate gezogen wird, Okay, vielleicht ein bisschen stärker. Aber Jesus, der Herr, der die Autorität in meinem Leben hat, der die Option hat, mein Leben eine ganz andere Richtung zu geben, und er sagt, jo, das ist gut. Die die Option hat, mich wirklich zu fragen, ist das, was ich möchte, was meinst du, was du da tust? Sollte da nicht was anderes sein? Und du sagst, jo, was anders. Hat er diese Priorität? Oder geht es dir vielleicht manchmal so wie mir, meine Beobachtung, dass ich feststelle, dieser Jesus muss manchmal ganz schön lange an mir arbeiten, bis ich so weit bin, dass ich auf diese neue Spur gekommen bin. Der muss sich manchmal ganz schön reinhängen, damit ich das begreife, damit ich das andere annehme in meinem Leben. Jesus als Herr, ich finde, da wird so eine Einzigartigkeit ausgedrückt. Jesus als Gott. Es gibt nur einen Gott. Wir kommen ja aus einer Sommerzeit, in der ganz viel Sonnenschein herrschte, Spätsommer zumindest. Ne? Ich weiß noch, eines Abends habe ich mich einfach mal rausgelegt, war die Zeit so der Sternschnuppen. Quasi auf so einen Liegestuhl auf die Terrasse. Nur nicht ins Licht gucken, aber in den Himmel gucken oben. Und schauen, ob man was Sternschnuppen sieht. Jesus, der Gott, als Gott verehren. Weißt du, wenn du da reinguckst und dann weißt, das sind Millionen von Lichtjahren, die da irgendwo schwirren, die Physiker ausgerechnet haben. Ja, das hat Gott erschaffen. Das hat er gemacht. Und er hat sogar dich und mich gemacht. Und er hat im Mikrokosmos auch das gemacht. Und überall kann man Ordnungen drin erkennen. Faszinierend. Ein Stück weit die Breite von dem Nahen wahrnehmen. Wer ist denn Jesus als Gott? Ich will das nochmal auf eine andere Art und Weise versuchen. Deutlich zu machen, wer er ist. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Epheserbrief, aus dem Philippa. Was hatte ich mir vorgenommen? Philipperbrief. Und ich würde ihn gerne mal lesen. Er beschreibt Jesus als Gott. Und ich würde ihn gerne mal lesen, indem dass wir aufstehen. Aufstehen und im Stehen diesen Text einmal wahrnehmen. Paulus schreibt dort, er, Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz, dieser Gott. Ja, sagen wir als Christen, davon leben wir. Ja. Hinabgestiegen, zu uns heruntergekommen, aber jetzt kommt das Gegenteil. Aber nicht bei uns geblieben. Und jetzt ist von diesem Gott die Rede, der die Macht, die Majestät wieder hat, der die Kraft hat, in das Universum hineinzusprechen und in mein und dein Leben hineinzusprechen. Darum hat ihn Gott der Vater auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Spüren wir etwas, wie Paulus versucht, diese Majestät deutlich zu machen? Vielleicht hat es geholfen, vielleicht nicht, dass wir aufgestanden sind. Einfach deutlich werden zu lassen, das ist etwas Besonderes. Jesus Christus als Gott zu wissen. Ich danke euch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch wieder setzen. Mal hier in dem Text heißt es ja, die Leute fallen auf die Knie. Ich dachte, das wollte ich jetzt nicht probieren. Aber eigentlich, warum nicht? Darf ich mal fragen, wann bist du als Christ das letzte Mal auf die Knie gefallen? Wenn du mit Jesus als Gott reden wolltest? Kapitulierst vor seiner Allmacht und das körperlich zur Sprache bringst, zum Ausdruck bringst? Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben als Christ? Dass dieser Jesus wirklich Gott ist. Kommt es dann zur Sprache, dass du das bei ihm anklopfst, wenn du in großer Not bist und du Hilfe brauchst, wo es menschlich keinen Ausweg geben würde, du keinen Ausweg siehst, dann brauchst du eine Allmacht, die was kann, was du nicht kannst. Klopf, klopf, klopf. Jesus, bitte melde dich. Ich meine, das ist gut. Das dürfen wir tun. Das ist so. Das ist Realität. Ja. Aber bitte nicht nur dann. Sondern wenn er Gott ist, geht es auch um die alltägliche Gestaltung meines und deines Lebens. Bezieh ihn mit ein. Wie ist es bei diesem Heiligen, diesem Unvergleichlichen, diesem Kosmos beherrschenden Gott? Wie ist er in deinem Leben präsent? Geh mal deinen Tagesablauf durch. Nicht, dass du entscheiden könntest, wann er präsent wäre, wann er anwesend wäre, aber wann machst du dir klar, dass er da ist als Christ? Wann rechnest du damit? Und wann meinst du, lebst du eigentlich für dich selbst? Also die Frage nach den Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat es, dass dieser Jesus wirklich Gott ist für dich? Vielleicht morgens beim Losung lesen, mittags beim Tischgebet und abends vorm Schlafengehen? Wie wäre es mit der Zeit dazwischen? Mal die Zeiten umzukehren, das mit einzubeziehen. Noch was fällt mir auf bei diesem Bibeltext. Für Paulus hängt das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn mit dem Glauben zusammen. Mit dem Glauben zusammen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Hier Vers 9. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das glaubende Bekenntnis, Jesus ist Gott, hat damit auch nochmal einen Inhalt, einen besonderen Inhalt. Einen Inhalt, der menschlich gesehen die absolute Grenze unseres Menschseins markiert. Leben und Sterben. Und wenn jemand tot ist, dann ist er für uns auch tot. Tod ist die Grenze des Menschen. Darüber hinaus kommt er nicht. Aber Paulus sagt, Gott schon. Gott schon, der kommt darüber hinaus. Ja, und das Bekenntnis zu Jesus beinhaltet, dass er die Macht hat über den Tod hinaus. Gott, der Vater, hat es an seinem Sohn schon, Jesus Christus, schon deutlich werden lassen. Das ist elementar, dass wir als Christen darum wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dass das keine komische Geschichte ist, dass das keine Mystik ist, dass das keine symbolhafte Sprache ist, die für etwas ganz anderes steht. Nein, verhandelt und normal, der war tot und ist wieder lebendig geworden. Tote essen kein Brot und Fleisch. Nachher war er so, lebte, dass er wieder das essen konnte und gegessen hat, damit es auch für die, die es nicht für wahr halten wollen, es wirklich auch sehen konnten. Er hat dem Tode die Macht genommen. Das Bekenntnis zu Jesus als Herrn stellt damit ausdrücklich auch ein Bekenntnis, eine Bejahung dieser Auferstehung heraus. Ohne eine Bejahung dieser Auferstehung wird es kein Leben als Christ geben. Einer seiner Jünger, Thomas, der konnte das auch nicht richtig glauben. Jesus war auferstanden, war den anderen Jüngern schon erschienen, aber der Thomas war nicht dabei. Und er sagt, nee, ihr könnt mir viel erzählen, aber das nicht. Und dann gibt es eine andere Begegnung, da ist dann Thomas mit dabei. Und Jesus fordert ihn auf, du, ich bin's wirklich, komm mal her, komm, fass mich mal an. Und wie reagiert Thomas? Er sagt, mein Herr und mein Gott. Merkt ihr, da ist die Verbindung wieder. Das Bekenntnis zu Jesus als Herrn ist das Bekenntnis zu Jesus als Gott. Und diese Erkenntnis, das hat das Leben des Thomas völlig umgekrempelt. Das bekam einen anderen Wert, eine andere Ausrichtung in der Folge. Gestern hatten wir wieder mal einen Orientierungstag hier in der Gemeinde. Und an so einem Orientierungstag lese ich gerne mit Leuten auch einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und der Zusammenhang ist dort, Petrus berichtet den Juden, wer Jesus war. Und er endet damit nicht nur, dass Jesus gelebt hat, sondern dass er ans Kreuz gebracht wurde, ja, und dass er von Gott, dem Vater, zum Christus, zum Kyrios, zum Herrn gemacht worden ist. Und dann passiert bei den Zuhörern etwas Besonderes. Das macht was mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus als Herrn macht was. Sie spüren auf einmal, das ist ein Drängen in mein Leben hinein, dass das auch so wird. Dass ich von diesem Meer wahrnehmen darf in meinem Leben und mit diesem Meer leben darf, ja mit diesem Bekenntnis leben darf. Und sie fordern Petrus dann heraus, nun sag uns mal, wie kann das denn sein, dass das auch in unser Leben kommt? Also dass das Bekenntnis zu Recht sich auch in unserem Leben, im eigenen Leben verwurzelt. Und das erzählt er ihnen dann in den nächsten Versen. Ihr könnt das selbst mal nachlesen, Apostelgeschichte 2. Da heißt es dann, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Leute, die das annahmen, heißt es dann, die ließen sich taufen und am diesen Tag wurden sie zur Gemeinde hinzugefügt. Sie gehörten mit dazu. Das Bekenntnis ist zu ihrem Bekenntnis geworden. Nicht zu dem Bekenntnis, das die anderen Leute sagten, sondern sie gehörten mit dazu. Sie haben Jesus als Herrn aufgenommen. Jesus als Gott in ihrem Leben akzeptiert. Und sie sehnten sich danach, wenn man das weiterlesen will, Vers 41, 42, sie sehnten sich danach, dass es mehr Raum greift in ihrem Leben. Darüber werde ich in der nächsten Predigt etwas sagen, wie sich das weitergestalten kann. Wenn man die Verse im Römerbrief Kapitel 10 weiterliest, dann geht es darum, wie kommt es dann, dass es wirklich zu einem inneren Herzensveränderung wird, die mein Leben bewegt. Aber vielleicht ist das heute Morgen nicht der Schritt für dich. Vielleicht ist heute Morgen der Schritt für dich, dass du sagst, ja, wie kommt es auch in meinem Leben zu diesem Bekenntnis oder wieder zu dem Bekenntnis? Ich habe gemerkt, dass es bei mir eher so ist, dass aus Christus der Herr Christus das Herrchen, wie ich vorhin sagte, geworden ist. Oder ich habe gemerkt, dass es in meinem Leben überhaupt noch nicht gewurzelt hat. Meinst du nicht auch, es wäre gut, wenn sich das verändern würde? Wenn dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr, ein offenes, klares und rundes Bekenntnis deines eigenen Lebens werden würde. Ein stimmiges Bekenntnis, bei dem du merkst, dazu treibt mich Gott selbst. Durch seinen Heiligen Geist, er wirkt das. Er möchte mich dahin bringen, dass ich das auslebe, dass ich das gestaltet. Wir werden jetzt am Ende der Predigt eine Zeit der Stille haben, in der du das, Zeit der Stille nenne ich mal so ein bisschen, also wo du das für dich persönlich nochmal wahrnehmen kannst, fragen kannst, wie ist mein Bekenntnis? Habe ich dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr? Vielleicht sagst du, ich habe dieses Bekenntnis in großer Dankbarkeit. Ja, super. Dann danke doch Gott in dieser Zeit dafür. Vielleicht sagst du, ich knappere an dem Bekenntnis. Ich hätte es gerne so, dass es wirklich in meinem Leben Raum greift. Dann sag das doch. Wenn du gleich Zeit hast, mit Gott zu reden, dann sag ihm das doch im Gebet. Und vielleicht stehst du an dem Punkt, dass du sagst, ich kenne das nur vom Hörensagen, da meinen andere was mit, aber ich habe da noch keinen Zugang. Weißt du was? Könntest du es wagen, den Schritt zu gehen und sagen, Herr, wenn da was dran ist, Jesus, wenn da was dran ist, dann öffne mir heute eine Tür dazu, dass ich davon was erfahren darf, dass davon was hineinkommt in mein Leben. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich glaube, dass Gottes Geist dir es in dem Moment jetzt selbst klar macht. Und darum geht es. Und so lade ich dich ein, den Moment zu nutzen, um eben so mit Gott zu reden, wenn du das möchtest. Ich sage dann lautes Amen von hier. Und solange bleiben wir vielleicht ruhig.